Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, unser Gott, öffne uns unsere Ohren und unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der 10. Sonntag nach Trinitatis ist nach alter Gewohnheit, wir haben es schon gehört, der Israelsonntag. Und der ist für mich im Grunde wie ein Erntedankfest. Ich darf ernten, was ich nicht gesät habe. Mir ist eine bunte Welt eröffnet, die ich nicht erahnt habe. Durch Jesus darf ich das Alte Testament als Wort Gottes an mich und an uns annehmen und ernst nehmen. Zusammen mit dem Neuen Testament ist es meine Bibel. Sonst wäre sie viel, viel dünner. Das ist möglich, weil Jesus als Jude und Schriftgelehrter im Wort Gottes gelebt hat. Und weil ich und weil wir mit hineingenommen worden sind in das Wort Gottes durch ihn. Ansonsten, als Heiden sozusagen, wäre das Alte Testament für uns ja nur wie ein Märchenbuch oder wie ein Stück Literatur. Als Heiden hätten wir kein Recht, die Verheißungen Gottes auf uns zu beziehen. Hätten wir kein Recht, die Psalmen zu unseren Gebeten zu machen. Und hätten auch kein Recht, uns den Segen Gottes zusprechen zu lassen. Der Segen, er ist ein Zuspruch, er klingt wie ein frommer Wunsch, der Herr segne dich. Doch der Segen ist kein Konjunktiv, ist kein Möge, auch wenn es in der deutschen Sprache so klingt. Im Hebräischen ist es die ungewohnte und seltene Form des Jussiv, eine Zueignung Gottes an uns ist es. Eben kein frommer Wunsch. Gott wünscht uns nicht Frieden, sondern er überträgt uns den Frieden, er übergibt uns den Frieden. Und wir dürfen ihn mitnehmen wie einen Regenschirm, der uns beschirmt. Ja, all das würde mir fehlen, wenn Jesus mir und uns nicht das Alte Testament geschenkt hätte. Durch dieses Buch und durch Jesus sind wir mit dem alten Volk Gottes verbunden. Die Schrift hat Jesus genährt, sie hat ihm Kraft gegeben und er wusste, wer die Wurzel ausreißt, wird verdorren, geistlich, seelisch, moralisch. Durch Jesus darf das Alte Testament zu uns sprechen als Wort Gottes. Und ich bin dankbar, in diese Geschichte des Volkes Gottes, die ich darin lese, mit hineingenommen zu werden. Ich bin dankbar für die Verheißungen Gottes für sein Volk, für den Reichtum der Gebete in den Psalmen, für die Weisheit, für alle Wege zu Gott und mit Gott in diesen Schriften. Wie selbstverständlich tauche ich immer ein in diese Welt, doch es ist nicht selbstverständlich. Jesus sei Dank. Manche meinen ja, man dürfe nicht Altes Testament sagen, weil das ja angeblich irgendwie diskriminierend sein soll. Ich mache es einfach wie Paulus. Der sprach vom alten Bund mit aller Ehrfurcht und Achtung. Und er wusste ja, alt heißt nicht weniger wert. Alter Wein ist besonders gut und wertvoll und alte Menschen selbstverständlich. Das Alte Testament gilt. Und im Alten Testament gibt es nicht nur schöne und wertvolle Geschichten, ansprechende Psalmen, lebensnahe Weisheit, Segen und Verheißungen Gottes. Da gibt es auch Forderungen. Die Tora. Häufig wird dieses Wort übersetzt mit Gesetz. Jesus hat das ernst genommen. Und da sind wir beim Predigtwort für den heutigen Sonntag. Das ist heute zum ersten Mal in der Reihe der regulären Predigttexte. Es ist ein Wort aus der Bergpredigt Jesu, eine echte Herausforderung. Bei der Bergpredigt, zuerst war ja der Anfang, der Auftakt mit den Seligpreisungen. Dann kamen die einführenden Worte, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sind. Und jetzt geht es los, sozusagen mit einer Grundsatzerklärung, bevor es danach konkret wird. Matthäus 5, 17 bis 20. Jesus sagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, liebe Gemeinde, da hat Jesus es wieder einmal geschafft, mich zu irritieren. Besser sollen wir sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Vergleichen sollen wir uns also, obwohl Vergleichen doch angeblich Gift sein soll. Ob sich durch dieses Wort Jesu nun ein geistlicher Wettkampf unter uns entwickelt, eine Weltmeisterschaft des Glaubens, immer die Frage, wer ist besser im Glauben? Wie sind die anderen? Glauben die tiefer? Machen die es womöglich besser als ich? Oder bin ich besser? Wie soll ich mir das vorstellen in einer Gemeinde oder in einer Kommunität? Mit Vorrunden, Tabellenplätzen, Achtel, Viertel, Halbfinale, dann die Endrunde. Irgendwie ist da ein Druck. Und wenn Jesus dann am Ende des Abschnittes in der Bergpredigt noch hinzufügt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, dann wird es schon irgendwie ungemütlich. Wer soll das denn erreichen? Sollen wir uns jetzt auch noch mit Gott vergleichen? Doch keine Sorge, Jesus hat ja keinen Unsinn erzählt, es geht. Doch eines ist klar, die Bergpredigt Jesu ist keine Schmuserede, die ist kein Wohlfühlvortrag, da geht es zur Sache, da geht es um uns und vor allem es geht um das Reich Gottes. Und das steht so über allem. Das Reich Gottes oder wie es im Matthäusevangelium immer genannt wird, das Reich der Himmel. Da kommt eine andere Dimension in unsere Welt hinein. Jesus geht es um das Reich Gottes. Das ist im Wachsen. So hat er es in vielen Gleichnissen beschrieben. Und da dürfen wir mitbauen und dürfen mitwachsen. Und Jesus geht es um die Tora, um das Gesetz, um die Weisung. Daran hat er sich gehalten. Im Prinzip jedenfalls. Er hat kein heidnisches Haus betreten, hat nicht mit Heiden gegessen, ist brav in die Synagoge gegangen und hat sich hervorragend in der Schrift ausgekannt. Mit dem Sabbat ging es nicht ganz so glatt. Und auch beim Fasten und bei den Reinheitsvorschriften hat er die Leute geärgert. Immer wieder. Am Sabbat sehen wir am besten, was Jesus wichtig war. Da hat er sich am Sabbat, heiligen Sabbat, in den Getreidefeldern bedient, hat ausgerechnet am Sabbat Kranke geheilt, die auch am Mittwoch hätten geheilt werden können. Macht man nicht, hieß es. Er sagte, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und in diesem Sinn hat er die Tora ernst genommen und sogar noch verschärft und hat sie damit in ihrem tiefsten Sinn erfüllt. Ja, Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen und zu verschärfen. Diese Worte sind das Scharnier, an denen seine ganze Bergpredigt, seine ganze Verkündigung hängt. In der Bergpredigt sagt er es ja immer wieder, die Leute früher haben dies und jenes gesagt, ich aber sage euch, töten sowieso nicht. Doch töten ist auch, andere dumm anzureden. Die Ehe brechen, sowieso nicht. Doch es gilt nicht einmal, jemanden außerehelich zu begehren. Schwören ist nicht nötig, wenn dein Wort im ganz normalen Alltag etwas gilt. Den Nächsten lieben, ja, Freunde liebhaben, das kann jeder. Doch fang mal an, deine Feinde zu lieben. Jesus ist radikal, er hält keine Wohlfühlreden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatte er besonders auf dem Kieker. Mit denen hatte ihn vieles verbunden. Die Liebe zur Schrift, dass sie ihren Glauben ernst genommen haben, dass sie sich nicht nur einmal im Jahr oder gelegentlich mal zu einem Festgottesdienst sozusagen am Kirchentag im Jerusalemer Tempel getroffen haben, sondern an jedem Sabbat in ihrer Synagoge gefeiert haben. Denn Frömmigkeit war ja zunächst gut gemeint, doch oft ist sie halt zur Fassade geworden. Und Jesus hat sich gesagt, jeder ist für etwas gut und sei es als schlechtes Beispiel für andere. Und so hat Jesus denen den Finger auf die Wunde gelegt, damit uns deutlich wird, wo es lang geht. Damit nicht unsere Frömmigkeit von einer schön gestalteten Fassade zusammengehalten wird. Frommes Leben ist halt nicht unbedingt auch Nachfolge. Deswegen kurz dreierlei. Das Erste, er nannte das Ziel vollkommen werden. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, wir sollen uns also tatsächlich mit Gott vergleichen, denn wir können Gott ähnlich werden. Und dabei, bei diesem Prozess des Ähnlichwerdens mit Gott, kann Gott auf uns abfärben. Und wenn wir uns Gott nicht richtig vorstellen können, dann können wir auf Jesus schauen. Denn darauf kommt es an, nicht immer auf den eigenen Glauben zu blicken, uns wie in einem Spiegel zu betrachten, glaube ich richtig, glaube ich zu wenig, ist mein Glaube zu schwach, von mir wegzuschauen, hin zu Gott, hin zu Jesus. Das lässt den Glauben wachsen und reifen. Das Kochen im eigenen Saft lässt den Glauben eher verdunsten. Von Menschen können wir uns nicht so einfach etwas abschauen, weil Menschen wohl meistens auch Schattenseiten haben. Da jammert ein Vater verzweifelt: Wie soll man die Kinder zu guten Menschen erziehen? Da kann ich tausendmal sagen, sei brav, tu Gutes, sei nett zu den Leuten. Doch die Kinder machen mir ja alles nach. Klar, die Kinder lernen vom Zuschauen und Nachmachen. Und wir Erwachsene im Grunde auch. Deshalb können wir uns Gott zum Vorbild nehmen und Jesus. Vollkommen werden heißt, Gottes Art färbt auf uns und auf unser Leben ab. Denn sobald wir auf ihn schauen und uns für ihn öffnen, wird das abfärben. Dass wir dann selig sind, wenn wir uns für Gott öffnen, steht als Überschrift schon über der ganzen Bergpredigt, ganz am Anfang, in der ersten Seligpreisung. Selig sind, die geistlich arm sind, denn sie haben in ihrem Leben Raum für Gott. Sie schauen auf ihn, sie schauen auf Jesus. Und im Blick auf Jesus erkennen, entdecken wir, dass Jesus sein Wirken begonnen hat. Mit der Bergpredigt hat er den Anfang gemacht. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Mit seinem Tod hat er ihn besiegelt. Und mit der Auferweckung Jesu hat Gott uns eine weite Tür geöffnet. Seine Liebe zu uns scheint über unserem Leben. Selig sind, die Raum haben für diese Liebe Gottes. Und dann können wir immer mehr vollkommen werden, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist, sagt Jesus, auf kürzeste dann zusammengefasst, wie Gott mir, so ich dir. Dabei heißt vollkommen werden nicht perfekt werden. Fehler dürfen wir machen, die gehören zum Geschäft. Und um Vergebung bitten können wir. Und immer wieder dürfen wir Kurskorrekturen in unserem Leben vornehmen. Doch auch wir Heiden brauchen das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Denn zweitens, was das Gesetz und die Propheten sind, sagt Jesus im Evangelium später sehr deutlich. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Jesus wurde gefragt, was das höchste Gebot der Tora sei. Und Jesus hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. In diesen beiden Geboten, sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist das Kriterium, nach dem Jesus auch das Sabbatgebot behandelt. Die Liebe ist größer. Sie ist wichtig. Die Liebe ist das Kriterium für die Vorschriften, für die Normen, für alles. Die Liebe ist das Kriterium, mit dem er uns eicht. Alles, an alles, also in Worten an alles, sollen wir dieses Kriterium anlegen. Es ist kein leichter Maßstab, denn Lieben ist halt immer auch irgendwie Lieben lernen, eine Lebensaufgabe. Doch sie lohnt. Liebe kann Menschen zum Guten verändern. Vorschriften, Drohungen, die helfen da nichts und Befehle und Richtlinien auch nicht. Ein Vater kommt einst zu einem Rabbi und beklagt sich über seinen Sohn, dass er ungeraten sei und andere Wege geht, als der Vater es meine, dass es gut wäre für ihn. Er bittet ihn um Rat, was er denn tun könne, damit der Sohn wieder auf einen guten Weg kommt. Der Rabbi schaut ihn an, dann sagt er nur, mehr lieben. Das Rezept klingt ganz einfach, wenn es nur so einfach wäre. Doch im Grunde kann nur die Liebe einen Menschen zum Guten verändern, sonst nichts. Jesus spricht ja sogar von der Liebe zu den Feinden. Und das ist im Grunde wie bei einer Kerze. Eine Kerze strahlt ihr Licht aus in alle Richtungen. Und so soll unsere Liebe in alle Richtungen ausstrahlen, sagt Jesus. Deswegen sagt er gleich zu Beginn der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht für diese Welt. Und Walter Hümmer hat es so schön gesagt, wir sollen die Lieblosigkeit dieser Welt mit Liebe unterwandern. Wenn nun jemanden das Licht nicht erreicht, dann ist unser Schatten im Weg. Und so ist die Liebe im Grunde ja wie ein Sport. Liebe heißt über den eigenen Schatten springen. Immer wieder über den eigenen Schatten springen. Das ist der wichtige geistliche Sport. Da müssen wir allerdings kein Olympia draus machen und auch keinen Wettbewerb. Und wir dürfen auch wissen, wenn dieses über den eigenen Schatten springen zu schwierig ist, Jesus kann drüber helfen, über den Schatten zu springen. Das ist der Übungsweg des Liebenlernens. Liebe heißt, einen Menschen loslassen, freilassen, ihn lassen, wie er oder sie ist, ihn nicht so haben wollen, wie ich meine, dass er oder sie sein soll. Jemand anderen lieben, das geht nur für die, die sich selbst lieben können. Denn nur wer sich selbst annehmen kann, kann auch andere Menschen annehmen. Und wer sich selbst nicht annehmen kann, wirft Schatten. Die Selbstliebe ist im christlichen Glauben fest verankert. Nicht der Egoismus, der nur noch die Selbstliebe kennt und das Licht für diese Welt auslöscht. Die Liebe, sie kann noch viel mehr. Jemand hat mal gesagt, man kann die Menschen richtig verstehen, wenn man sie liebt. Man kann die Menschen richtig verstehen, wenn man sie liebt. Und das gilt für Gott auch. Wir können ihn erkennen, wenn wir ihn lieben. Das Verstehen und das Erkennen Gottes geht nicht über den Verstand, sondern über das Lieben. Das Glauben geht nicht über den Verstand, sondern über das Herz und über das Lieben, nämlich sich von der Liebe Gottes berühren lassen, wie von den Strahlen der Sonne. Die sind, wie es die Bibel sagt, seine Herrlichkeit. Und dann einfach Gott zurücklieben. Gott lieben, den Nächsten lieben, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus ist radikal. Und ich fürchte, sobald wir etwas von dieser Radikalität und von dieser radikalen Seite abschwächen, wird Jesus wirkungslos und harmlos. Mit der Radikalität der Bergpredigt will Jesus, dass wir unser Leben prüfen, ob wir die Radikalität Gottes und den Willen Gottes nicht verraten. Er will, dass wir sensibel sind und sensibel werden für unseren Weg der Nachfolge mit den Maßstäben Jesu. Das erste also war, Gottes Art kann abfärben auf unser Leben. Wie Gott mir, so ich dir. Das zweite, aus dem Lieben kommt das Verstehen. Deswegen Menschen lieben, Gott lieben. Und zum dritten, Gott verherrlichen und preisen. Das sind nämlich die Worte, die Jesus unmittelbar vor unserem Predigtabschnitt sagt. Die Leute sollen Gott verherrlichen und Gott preisen, wenn sie merken, wie wir uns am Gesetz und dem Propheten im Sinn Jesu orientieren. Die Leute sollen durch uns dazukommen, Gott zu verherrlichen und zu preisen. Dann nämlich, wenn wir uns an Gesetz und Evangelium und Propheten orientieren, wird unser Licht leuchten, weil Jesus das Licht durch uns hindurch leuchtet. Und wenn unser Loben manchmal angefochten ist, wenn dunkle Zeiten über uns kommen, wenn unser Leben bedroht ist oder unsere Gesundheit schwächelt, wenn Krisen uns lähmen, dann kann es mit dem Loben schwierig werden. Und manchmal, zur Zeit habe ich den Eindruck, ja, vermehren sie sich gewaltig. Und an manchen Tagen frage ich mich, wie kann ich mich heute von den Nachrichten nicht runterziehen lassen? Das Lieben ist gefährdet, das Loben ist gefährdet. Dann tut es gut, auf den zu schauen, der das Licht der Welt ist und der die Dunkelheiten dieser Welt kennt. Auf den zu schauen, der der Weg zum Leben ist und der die Ausweglosigkeiten in dieser Welt kennt. Auf den zu schauen, der die Liebe ist. Seine Worte können nähren und in uns kann eine Quelle aufbrechen, die, wie Jesus es sagt, bis ins ewige Leben quillt. Und wir dürfen einfach zurücklieben. So wächst das Reich Gottes. Und so können wir hoffentlich neu und erfrischt zum Lob Gottes finden. Amen. Wir haben